Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B Hero Podcasts von Marconomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Ins Gespräch mit unseren Heroes können Sie übrigens auch auf unseren Marconomy Lead Management Summit im Frühjahr kommen.
Mehr dazu können Sie unter www.leadmanagementsummit.com
erfahren. Jetzt
viel Spaß mit B2B-Unternehmen, die sich diesem Wandel stellen wollen, müssen ihr Marketing den neuen Gegebenheiten anpassen. Doch was bedeutet es eigentlich, global zu denken und wie gelingt internationales Marketing? Darum soll es in unserer heutigen Podcast-Folge gehen. Ich bin Alicia Weigel und freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Eingeladen zum heutigen Thema habe ich mir auch eine richtige, ja kann man sagen, International-Expertin, Sabine Kliesch von Mostly AI. Hallo Sabine, schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir? Alles gut soweit?
Wunderbar, danke schön. Herzlichen Dank für die Einladung, Alicia.
Ja, schön. Ich freue mich auch und ich habe es auch gerade schon gesagt, du arbeitest für das Unternehmen Mostly AI. Das Unternehmen ist ja vor einigen Jahren als Start-up gestartet und konnte sich jetzt in den letzten Jahren sehr gut auf dem internationalen Markt behaupten. Ich denke mal, die meisten Zuhörer werden die Firma wahrscheinlich noch nicht so gehört haben. Deswegen sag doch einfach mal kurz ein paar Worte zu deinem Unternehmen und natürlich zu dir auch selbst.
Das mache ich natürlich sehr gerne. Wie gesagt, mein Name ist Sabine Kliesch. Ich leite das globale Marketing bei Mostly AI. Wir sprechen alles Englisch aus. Das ist sicherlich eines der Punkte, über die wir sprechen werden. Mostly AI wurde jetzt vor knapp 6 Jahren in Wien gegründet, ist aber seit diesem Jahr eine Remote-Only-Organisation. Wir sind ein Deep-Tech-Unternehmen. Und was ist Deep-Tech und warum machen wir, was wir tun? Als Unternehmen sind wir davon überzeugt, dass jeder in unserer Gesellschaft von Daten profitieren sollte. Daten ist ja ein heißes Thema. Und wir wollen sicherstellen, dass die Leute nicht nur von den Daten profitieren können, sondern dass wir mit diesen Daten auch eine smarte und fairere Zukunft bauen können. Und wie erreichen wir das? Eine der größten Herausforderungen ist, obwohl wir alle wissen, dass es sehr viele Daten gibt, dass viele dieser Daten einfach noch gar nicht zur Verfügung stehen oder nicht im vollen Umfang genutzt werden können, aus verschiedensten Gründen. Die bekannteste im Falle von Kundeninformationen sind natürlich private Informationen, die wir schützen wollen und müssen. Oder es gibt zum Beispiel in bestimmten Fällen nicht genügend Informationen. Also wenn wir uns zum Beispiel Patientendaten angucken, wenn es seltene Krankheiten sind, da gibt es einfach nicht genug Informationen und genug Daten dazu. Und dort können synthetische Daten helfen. Und genauer gesagt sind das synthetische Daten, die mit künstlicher Intelligenz erzeugt werden. Und das ist, was wir machen. Wie funktioniert das? Mithilfe unserer Plattform können Kunden innerhalb ihrer eigenen hausinternen sicheren Umgebung strukturierte Daten, das sind also Daten, die in Tabellenform oder in Datenbanken zur Verfügung stehen, die können die hochladen, also zum Beispiel Kundendaten. Dann unsere künstliche Intelligenz wird auf diesen Daten trainiert. Die künstliche Intelligenz lernt alles, was wichtig ist in diesen Daten und danach kreiert einen komplett neuen Datensatz. Der sieht auf den ersten Blick genauso aus wie der Originaldatensatz, hat aber diese identifizierbaren Merkmale, diese persönlichen Datenpunkte nicht mehr. Auf der anderen Seite die ganzen statistisch relevanten Informationen, also Muster, Korrelationen, die sind alle noch da. Durch diese Umwandlung oder durch diesen neu kreierten Datensatz ist es nun Unternehmen im vollen Umfang möglich, diese Daten zu nutzen, und zwar datenschutzkonform. Das heißt, sie können dann ihre Data Analytics, die Analysen machen, sie können Vorhersagen treffen, sie können die Daten für Machine Learning Modelle einsetzen und so weiter. Ein bisschen längere Erklärung, aber ich hoffe, es ist halbwegs verständlich.
Ja, ist ja auch wichtig, dass man versteht, was sein Unternehmen macht. Und sag doch jetzt mal gerne noch ein paar Worte zu dir.
Gute Frage. Wo fängt man an, wo hört man auf? Also ich bin vom Hause aus eigentlich Journalistin. Das ist aber schon eine sehr lange Zeit her. Ich bin ursprünglich aus Deutschland, habe dort meine Karriere angefangen, bin aber schnell von dort in die Unternehmenskommunikation, vom Journalismus in die Unternehmenskommunikation gegangen. Habe meine Karriere in einer PR-Agentur und dann bei IBM in Deutschland angefangen, mich immer schon mit B2B-Tech-Themen auseinandergesetzt und habe das im Laufe meiner Karriere durchgezogen, habe verschiedenste Firmen gearbeitet. Manche mögen sich noch an Pixelpark erinnern. Dort war ich in der Unternehmenskommunikation. Ich habe dann 15 Jahre in Südafrika gelebt und dort für internationale Tech-Unternehmen gearbeitet. Und bin seit 4 Jahren zurück in Europa, jetzt mit Sitz in Wien und bin immer noch dem Thema treu geblieben und habe mich entschlossen, nach vielen verschiedenen Stationen meiner Karriere, wie du schon sagst, ist jetzt für ein Startup zu arbeiten. Aber meine Passion ist tatsächlich für globales, internationales Data-Driven Marketing. Das sind so die Themen, mit denen ich mich in den letzten Jahren massiv auseinandergesetzt habe. Ich habe international in verschiedensten Ländern und Regionen Marketingteams aufgebaut, Marketingstrategie entwickelt und umgesetzt mit den Kollegen von Australien bis Brasilien, von Amerika bis in den Nahen Osten zusammengearbeitet, um das umzusetzen für verschiedenste Tech-Firmen und das macht mir Spaß. Und nebenher, weil ich das Thema Marketing auch gern mag, engagiere ich mich auch beim Dialog-Marketing-Verband in Österreich, wo ich dann auch selbst einen Podcast zum Thema B2B-Marketing betreue und hoste.
Ja, dann passt es wunderbar, dass du heute ja bei uns auch bist. Und ja, du hast es auch gerade schon gesagt, du bist schon sehr viel auf der Welt rumgekommen, kann man ja sagen. Und bei uns soll es eben heute auch um internationales Marketing gehen, denn viele B2B-Unternehmen tun sich da auf dem deutschen Markt tatsächlich noch sehr schwer, dass sie im internationalen Umfeld Fuß fassen können. Und ich glaube, da ist es vielleicht zu Beginn, bevor wir so richtig einsteigen, auch wichtig, dass wir uns den Begriff vielleicht auch mal annähern. Internationales Marketing ist ja ziemlich breit. Was versteht man denn deiner Meinung nach unter dem Begriff?
Ich habe in letzter Zeit ziemlich viel darüber nachgedacht, weil im Grunde sprechen wir tatsächlich nur von internationalem Marketing. Ich glaube, es ist wirklich globales Marketing. Es ist ja auch in meinem Titel und war es in den letzten Jahren sowohl im Englisch- als auch im deutschsprachigen Raum. Es Head of Global Marketing, Director Global Marketing, VP Global Marketing. Ich glaube, das Wort global, obwohl es ja ein bisschen in den letzten Jahren gelitten hat, ist trotzdem passender. Und was es eigentlich beschreibt, ist, dass die Zielgruppe, mit der wir arbeiten im Marketing, nicht nur im Ursprungsland des Unternehmens, wo das Unternehmen herkommt, oder dass wir nicht nur die Zielgruppe im Ursprungsland des Unternehmens ansprechen, sondern über die Landesgrenzen hinaus, überall auf der Welt. Und deswegen ist, glaube ich, auch global das bessere Wort. Und in der Vergangenheit war das ja tatsächlich nur für riesige Unternehmen. Also ich, wie gesagt, ich komme aus dem Tech-Bereich, deswegen nehme ich immer gerne Beispiele aus dem Tech-Bereich. Eine IBM, Microsoft, Oracle, wer auch immer sie waren, für die war das selbstverständlich. Oder internationale Pharmakonzerne, internationale Bauunternehmen, was in welcher Industrie auch immer. Und man brauchte entsprechende Infrastruktur und Mitarbeiter in den Ländern und so weiter. Dank der Digitalisierung hat sich das ja massiv verändert. Und jetzt ist es eben auch für kleine und mittelständische Unternehmen möglich. Das ist der eine treibende Faktor, der das globale Marketing definitiv massiv hervorgebracht hat. Und das zweite ist Englisch als Leitsprache im Marketing. Das kann man nur mögen oder nicht, aber es ist in diesem Sinne im Marketing die Sprache, die gesprochen wird. Und die ermöglicht es uns heute relativ einfach, mithilfe der digitalen Medien zu kommunizieren und zu vermarkten.
Ja, das stimmt allerdings. Ohne Englisch kommt man heute ja nirgends mehr rum. Und ja, du hast es auch schon gesagt, dein Unternehmen, eigentlich auch aus dem beschaulichen Österreich, hat es irgendwie in die große Welt geschafft. Wie ist es denn gelungen? Also was wurde da marketingseitig betrieben, dass ihr eben auch beispielsweise im US-amerikanischen Markt auch Bekanntheit erlangen konntet?
Das Interessante ist zum Beispiel, dass bei Mostly AI unser erster Kunde war ein amerikanischer Kunde. Das war kein österreichischer oder deutscher Kunde, das war ein Amerikaner. Da gibt es so viele Ansatzpunkte und es ist eigentlich schwierig, ein paar sich herauszugreifen. Also ich glaube, dass das eine ist, was einem sofort in den Sinn kommt, was ein Fehler sein könnte, ist, man muss in anderen Ländern bekannt werden. Ist es eigentlich gar nicht. Darum geht es gar nicht mehr. Ich will mal wieder zurückkommen. Die Frage, die man sich stellen muss, bei wem muss man bekannt sein? Und da geht es zurück auf die Zielgruppe, von der ich vorhin gesprochen habe. Die Frage ist eigentlich, wie erreichen wir die Zielgruppe, der wir helfen können, wo wir eine Lösung zu ihrem Problem haben? Und da die Gemeinsamkeit ist wahrscheinlich eher die Industrie, der Industriesektor oder eben sogar noch eine kleinere Einheit, auf die man sich fokussieren könnte oder bestimmte Communities von Berufen und Entscheidungsträgern. Das ist wahrscheinlich jetzt wichtiger als Länder, weil, wie gesagt, wir jetzt so grenzübergreifend arbeiten und auch sich Menschen grenzübergreifend ihr Wissen aneignen und grenzübergreifend Entscheidungen treffen. In unserem Fall, ich war noch nicht von Anfang an dabei. Wie gesagt, die Firma gibt es jetzt fast 6 Jahre. Ich bin seit reichlich anderthalb, knapp 2 Jahren dabei. Das war eine vielfältige Aufgabe. Wir arbeiten natürlich in einem Bereich, wo wir ein Thema haben, das sehr neu ist. Also synthetische Daten, die meisten Leute hören das und Hilfe und AI, künstliche Intelligenz. Noch mehr Hilfe, also da gibt es
Ja.
viele Vorurteile, da gibt es viel Zurückhaltung und viele denken auch, oh mein Gott, was macht ihr da? Und man ist natürlich viel Aufklärungsarbeit. Also wir haben tatsächlich die Aufklärungsarbeit, die wir leisten müssen. Wir müssen die Bekanntheit für das Unternehmen aufbauen. Und natürlich gleichzeitig muss man ja auch irgendwann mal anfangen zu verkaufen, währenddessen die Lösung gebaut wird und gebastelt wird. Und gerade mit der Bekanntheit und weil es ein ganz neues Produkt, eine tolle neue Technologie ist, kommt ja noch dazu, dass man auch eine, wie das so schön heißt, Category aufbauen muss. Also man muss noch dazu auch in der Industrie und mit Analysten arbeiten, um überhaupt denen mal klarzumachen, wie wichtig das ist und warum das in Zukunft so wichtig sein könnte, dass es eine eigene Kategorie, eine Kategorie verdient, die eigenständig eines Tages im Tech-Umfeld sein wird. Also es ist eine Kombination aus sehr, 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 sehr viel PR, Öffentlichkeitsarbeit, Brandbuilding, Awareness-Building, Analyst Relations, also die wirklich mit den Analysten zusammenzuarbeiten und gleichzeitig eben in diese Zielgruppen rauszufinden, zu erarbeiten und dann zu identifizieren und in den verschiedenen Regionen, die man ansprechen möchte. Das Gute da ist allerdings, dass man dann doch hier und da im englischsprachigen Raum zum Beispiel natürlich von einigen Sachen profitiert, wo es Synergien und Überschneidungen gibt. Aber es ist ein langer Prozess und wenn wir uns jetzt so das angucken, das ist ja schon sehr Herausforderung. Auf der zweiten Seite muss man ja auch irgendwann mit der Lead-Generierung anfangen und man muss mit der Demand-Generation, der Lead-Generierung und die typischen Marketing-Operations-Prozesse natürlich auch aufbauen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung in einem Startup oder einem Scale-Up und einem kleinen Team, dass man das alles unter einen Hut bringen muss.
Ja, auf jeden Fall. Es sind viele Themen, die man eben bedenken muss. Und du hast es auch gerade schon gesagt. So am Anfang steht natürlich auch so das entsprechende Branding, wenn ich jetzt mit einem neuen Unternehmen an den Start gehe oder eben einer neuen Brand. Auf was sollte ich denn beim Branding achten, wenn ich jetzt sage, ich möchte auch im globalen Umfeld mit dem Unternehmen Zielgruppen ansprechen?
Also ich denke, das ist für mich persönlich auch eines der schwierigsten Themen, weil ich komme ja, wie gesagt, ein bisschen mehr aus der PR- und Kommunikationsschiene. Nicht unbedingt, habe jetzt nicht so den starken Design- und visuellen Kommunikationshintergrund. Also ich persönlich glaube, das ist ein Thema, wo man sich auf jeden Fall externe Hilfe reinholen sollte, vor allem wenn man global, international arbeitet. Weil, ob wir es mögen oder nicht, wir sind durch unsere Kultur, durch unseren Hintergrund, durch wo wir studiert haben, wo wir gearbeitet haben, unser Berufsumfeld sind wir geprägt. Das heißt, zum Beispiel, aus meiner persönlichen Erfahrung, als ich aus Deutschland, aus einer sehr erfolgreichen Karriere in Deutschland nach Südafrika gekommen bin, es war eine massive Umstellung und nicht nur einfach, dass es jetzt Englisch sprechend ist dass man natürlich überhaupt erstmal schaut, wie kann man mit einer anderen Sprache den Beruf genauso ausüben. Aber einfach die Erwartungen und die Werte sind ganz andere. Und das spiegelt sich ja alles in einer Marke, in einer Brand wider, das wissen wir ja. Das heißt, man muss jegliches Ego und jegliches Vorwissen ablegen, in dem Bereich, dass man sehr offen ist, dass man sagt, okay, ich kenne mich zum Beispiel mit dem deutschen Markt aus oder mit dem südafrikanischen Markt oder mit dem amerikanischen Markt, aber ich kann mir eigentlich nicht anmaßen, dass ich wirklich weiß, wie es in Großbritannien funktioniert oder wo es in den Niederlanden funktioniert oder in Brasilien oder in Australien. Also man muss da sehr offen sein, man muss mit Experten reden, die idealerweise das schon mal gemacht haben und die so eine Marke schon mal vom Visuellen und von der Positionierung für andere und internationale Unternehmen erarbeitet haben und mit denen zusammen das machen. Das ist, würde ich in dem Fall sagen, die beste Chance, auch relativ schnell zu einem Ergebnis zu kommen.
Ja, ist ja meistens so, dass man irgendwie bei bestimmten Sachen tatsächlich externen Input benötigt, um eben auch, wie du es auch schon gesagt hast, das eigene Ego beiseite legen zu können. Und ihr habt das ja tatsächlich jetzt auch schon gemacht und ihr habt tatsächlich auch schon in dem zweiten Schritt ein Rebranding vorgenommen von eurer Marke. Wieso war es denn für euch jetzt schon nach 6 Jahren, muss man ja auch sagen, schon erforderlich, dass man jetzt ein Rebranding durchführt?
Also ich glaube, wir sind in unserer dritten Runde schon. Oh. Also ich glaube, das ist etwas, was im Tech-Bereich gar nicht so ungewöhnlich ist. Wenn man sich dort umschaut, passiert das recht häufig. In unserem Fall ist es wirklich, und das kann man auch ganz eindeutig sagen, wenn man global unterwegs ist und vor allem sehr stark in englisch sprechenden Märkten agiert, die Flexibilität und Geschwindigkeit, in der Dinge passieren, nicht nur in Tech, aber vor allem in Tech, ist einfach massiv. Das heißt, die Welt in den letzten 5 bis 6 Jahren, seit wir angefangen haben, unser Produkt zu entwickeln, unsere Lösung, hat sich so massiv verändert. Das muss sich reflektieren. Wir sind natürlich in ständiger Marktbeobachtung. Wir schauen, was passiert am Markt, was passiert mit Konkurrenten, mit Mitbewerbern, was passiert in umliegenden Tech-Bereichen, welche Trends gibt es, was funktioniert nicht. Wir bringen natürlich immer wieder neue Kollegen. Wir wachsen als Unternehmen. Wir haben über das letzte Jahr unsere Unternehmensgröße verdoppelt. Das heißt, wir bringen auch wieder für frisches Blut neue Perspektiven rein. Und dieser ständige Lernprozess ist natürlich auch, hat einen Einfluss auf die Marke. Und in unserem Fall zum Beispiel, wir sind, wie so viele, eben ein europäisches Unternehmen und haben viele europäische Eigenarten auch in unserer, im Positiven wie im Negativen in unserer Marke. Und wir wollten einfach noch weltoffener, noch vielleicht auch ein bisschen nicht aggressiv, aber schon etwas mehr demonstrativ nach außen gehen und auch nochmal ganz deutlich klar machen, was ich schon erwähnt habe, wie synthetische Daten die Welt verändern können. Und dass es eben nicht nur um etwas geht, das vielleicht in irgendeiner kleinen Region irgendwie eine Bedeutung hat, sondern dass wir hier ein weltweites Problem angehen und wirklich helfen können, die Welt zu verändern. Und das wollten wir in der Marke rüberbringen. Und obwohl wir erst die letzte Rebranding-Exercise vielleicht 1,5 Jahre vorher gemacht hatten, hatten wir noch nicht das Gefühl, dass es wirklich das rüberbringt. Und hatten auch das Feedback bekommen, ganz wichtig natürlich. Man sollte auf das Feedback wieder vom Markt hören, von Kunden, von Analysten, die man dort mit einbeziehen kann und die einem dann tatsächlich natürlich auch sagen, hey, das könnt ihr besser machen, da seid ihr noch nicht, wo ihr seid. Und dann das alles zusammengenommen, haben wir uns eben entschlossen, okay, wir müssen noch eins drauflegen.
Und ich vermute stark, ihr hattet doch externe Unterstützung dabei.
Genau, also wir haben mit einer Agentur in London zusammengearbeitet und da sieht man das auch schon. Natürlich, wenn man global aktiv ist, macht es absolut Sinn. Vor allem im Marketing sind natürlich die Kollegen in den Staaten, aber auch in Großbritannien, sind die immer vorn dabei. Also es macht absolut Sinn, sich da mit externer Beratung aus diesen Märkten zusammenzutun.
Wie muss ich mir das vorstellen, als dann das Branding fix war? Wie habt ihr denn das Ganze ausgerollt? Also einerseits natürlich extern und intern. Gab es da einfach einen Punkt, an dem ihr gesagt habt, wir nehmen das Ganze jetzt live, oder gab es da nochmal ein eigenes Event vielleicht auch dafür?
Es hatte natürlich, also wie wir alle wissen heutzutage, wird die Marke am meisten über die Webseite kommuniziert und natürlich war uns klar, dass wir die Webseite neu launchen müssen und das war unser Stichtag, um es intern und extern auszurollen. Im B2B-Bereich, glücklicherweise, ist es jetzt nicht so verrückt. Wir haben keine Fernsehwerbung. Wir haben tatsächlich visuelle Elemente. Im Video wird immer stärker, aber es ist jetzt nicht so dramatisch, als wenn eine der großen Konsumermarken ein Rebranding macht. Wir haben tatsächlich mit dem Launch der neuen Webseite Anfang Juli haben wir vor allem auch intern die Kommunikation vorangetrieben. Das war uns ganz wichtig und mit unseren Kunden und wie wir das gemacht haben. Und da hatten wir auch so ein bisschen Glück. Wie gesagt, wir sind ja eine Remote-Only-Organisation. 2x im Jahr fliegen wir alle Kollegen nach Wien. Wir treffen uns alle in Wien oder in der Nähe von Wien und verbringen dann ein paar Tage zusammen, was so eine Mischung aus Strategie und gemütlichem Beisammensein und Feiern ist. Und ganz, ganz wichtig, dass wir uns alle kennenlernen, dass wir 2x im Jahr wirklich Zeit miteinander verbringen. Und da haben wir, das haben wir auch genutzt, um eben die neue Marke vorzustellen, was fantastisch war. Das war die Energie, die Aktivitäten drumherum. Wir haben dann daraufhin 2-3 Tage später die neue Webseite gelauncht, dann Schritt für Schritt alle Marketingmaterialien und so weiter ausgerollt. Und obwohl wir ein relativ kleines Unternehmen im Vergleich zu anderen sind, wir sind 50 im Moment, wir haben in unserem Marketing-Team einen Marketing- und Comms-Manager und sie treibt die Markenbildung natürlich weiterhin voran, auch intern. Also natürlich muss man das ständig intern kommunizieren, vor allem in einer Remote-Organisation und weiter pushen und natürlich ausrollen von einem PowerPoint-Template bis hin zu einem E-Book, das Design und alles dazwischen und die Business Cards und die Unterschriften an den E-Mails und was alles dazu gehört. Also das Ganze, das haben wir aber intern selbst alles ausgerollt, natürlich mit der Hilfe von Grafikdesign. Aber das haben wir dann selbst übernommen, die Entwicklung, da hatten wir externe Hilfe.
Ja, und du hast es auch gerade schon gesagt, internationale Expertise, kann man ja auch sagen, ist gerade, wenn man im globalen Umfeld tätig sein möchte, essentiell. Magst du uns vielleicht mal nochmal einen Einblick in dein Team geben? Wie ist denn das bei euch so aufgebaut? Welche Internationalitäten sind denn da vielleicht auch am Start?
Gern. Wir haben in unserem Team, wir sind im Moment im Marketing 5. Wir sind dabei, den sechsten Kollegen oder die sechste Kollegin zu rekrutieren. Wir sind im Moment 5. Alle 5 haben unterschiedliche Nationalitäten. Wir leben nicht alle an unterschiedlichen Orten mehr, aber fast. Also wir haben eine Kollegin in London, wir haben eine Kollegin in Ungarn, in Sopron, wir haben einen Kollegen in Sofia in Bulgarien und zwei von uns sitzen in Wien. Und wir sind jetzt gerade dabei, einen neuen Kollegen, eine neue Kollegin in den USA zu rufen. Wir sind dabei, einen Product Marketing Manager dort zu rekrutieren, um unsere Aktivitäten im amerikanischen Markt zu verstärken. Und all diese Kollegen haben einen sehr starken internationalen Hintergrund. Ich habe vergessen, eine Kollegin, die auch in Wien ist, ist aus Serbien. Also wir haben da die Internationalität und alle Kollegen haben in verschiedensten Märkten gearbeitet. Also nicht nur in einem, in ihrem Heimatmarkt, sondern mit amerikanischen Unternehmen, mit britischen, im Nahen Osten, also es gibt die unterschiedlichsten Varianten. Ich selbst, wie gesagt, sehr international und viele Jahre in Südafrika. Und das, und da hast du vollkommen recht, ist sehr wichtig. Und ohne das würde es gar nicht gehen. Also die Perspektiven in einem Brainstorming, die Ideen, die da zusammenkommen, durch diese verschiedenen Hintergründe und Lebensläufe, es ist einfach fantastisch und das macht doch ganz viel Spaß.
Das glaube ich dir. Aber wie muss ich mir dann das vorstellen, wenn ihr jetzt sagt, wir möchten jetzt eine spezielle Kampagne für den und den Markt aufsetzen? Habt ihr dann da einen Spezialisten, der sich beispielsweise eher mit dem US-amerikanischen Markt beschäftigt? Oder wie wird das dann so vielleicht auch aufgeteilt?
Im Moment sind wir dafür zu klein. Im Moment müssen wir alle noch mit ran. Aber das ist auch einer der Gründe, warum wir den Kollegen jetzt oder die Kollegin in Amerika rekrutieren. Dort werden wir natürlich dann ein größeres Augenmerk noch darauf legen können. Im Moment machen wir das wirklich basierend auf unserer Erfahrung. Also wir sind alle in der Lage, zum Beispiel PR ist ein Thema, um Awareness aufzubauen. Das geht natürlich nicht ohne die Expertise und die Kontakte zu den Journalisten in den Ländern. Da holen wir uns dann auch wieder externe Hilfe. Da arbeiten wir mit Agenturen oder mit Freiberufler zusammen. Wenn es zum Beispiel um Media Buying geht, ne, also wenn wir uns überlegen, wie können wir bestimmte Zielgruppen in verschiedenen Industriesektoren, in unserem Falle zum Beispiel Banken, Insurance, Telecommunications und so weiter erreichen, das recherchieren wir selbst. Wir machen das Media Buying selbst. Wir setzen die Kampagnen auf, brainstormen die Ideen und überlegen dann, was sind die verschiedensten Kanäle, um diese Zielgruppen zu erreichen. Das machen wir zu einem großen Teil alles in-house und selbst. Ja. Was wir haben, und das vielleicht auch auf deine Frage mehr abzielt, ist, wir haben eine Spezialisierung innerhalb der Marketing-Skills. Also wir haben, wie gesagt, Comms und PR und Events zusammen. Wir haben, ich fasse es immer unter digital zusammen, aber es ist so viel mehr. Also es ist wirklich von Marketing-Automatisierung bis Media-Buying machen wir da alles, aber schon sehr starke digitale Skills. Natürlich Search Engine Optimization, Search Engine Marketing. Auch da haben wir ein bisschen externe Hilfe, alles um das Thema Webseite. Auch da natürlich haben wir Unterstützung für den technischen Teil. Wir haben glücklicherweise gute Skills für Content-Entwicklung im Team. Ganz, ganz wichtig. Also der Großteil unserer Inhalte wird in-house erstellt, aber auch da sind wir sehr offen und wir arbeiten gern mit Freiberuflern zusammen. Aber wie gesagt, es ist in unserem Fall, es ist ein sehr spezielles Thema. Also es ist ist nicht nur ein Tech-Thema, sondern es ist vor allem, was auch die künstliche Intelligenz angeht und auch von der Zielgruppe her. Wir arbeiten ja viel mit Data Scientists, mit Data Analysts zusammen mit Machine Learning Developern. Also das ist schon ein eher, die Texte müssen dann teilweise schon sehr technisch sein und da vertrauen wir natürlich auch auf unsere internen Kollegen, die uns da unterstützen vom Produkt bis hin zum Research-Team, zum Data Science-Team.
Ja, auf jeden Fall, da liegt ja auch die Expertise, muss man sagen, im Unternehmen und dann macht das Ganze natürlich auch Sinn. Was man sich jetzt natürlich auch noch, ja, die Frage vielleicht stellen kann, wir haben jetzt auch gerade schon gesagt, so das Marketing im Dachraum ist tendenziell schon komplett anders als jetzt im internationalen oder globalen Kontext, wie du es genannt hast. Wo liegen denn so die größten Unterschiede zwischen dem Dachmarketing und dem globalen Marketing?
Ich weiß nicht, man kann es wahrscheinlich nicht verallgemeinern. Also, aber grundsätzlich glaube ich, ist die Flexibilität und die Geschwindigkeit ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Und das wiederum hat zu tun mit, auch zu dem zurück, Kultur und Werte. Wir sind ja im deutschsprachigen Raum, wir sind ja Menschen, die gern planen, die Dinge ordentlich machen wollen. Das sind unsere kulturellen Werte und das sieht man auch hier und da im Marketing. Währenddessen in vielen englisch sprechenden Ländern es häufiger einfach schneller geht und wenn es nicht perfekt ist, und das ist ja auch das Agile, das ist ja was ich jetzt auch grundsätzlich durchsetze als eine Methode, einfach mal zu machen und zu schauen, was passiert. Und wenn es gut läuft, gut, dann können wir es weiter vorantreiben und perfektionieren. Und wenn nicht, dann machen wir halt was Neues und probieren es aus und lernen von unseren Fehlern. Und das ist, glaube ich, wie gesagt, das setzt sich jetzt auch mehr und mehr bei uns im deutschsprachigen Raum durch. Aber das ist etwas, was dort schon sehr lange praktiziert wird, was für mich am Anfang eine große Umstellung war, als ich dort gearbeitet habe. Und ich glaube, das zieht sich bis heute durch. Auch manchmal die Risikobereitschaft. Ich finde, die Risikobereitschaft ist in Ländern außerhalb von DACH höher als in unseren deutschsprachigen Ländern. Auch wir haben so die Tendenz, sehr ernst zu sein und Sachen sehr ernst anzugehen. Das Marketing, also die Ideen, auch mit den Teams, in denen ich in den letzten Jahren, die ich aufgebaut habe, mit denen ich gearbeitet habe, da waren Ideen und teilweise solche verrückten Sachen, wo ich manchmal so gedacht habe, wow, also und das weiß ich nicht, wahrscheinlich, wie gesagt, man kann das nicht verallgemeinern, weil es sind natürlich auch Leute mit super tollen Ideen im deutschsprachigen Raum. Es ist mir dort halt, es ist halt einfach etwas, immer etwas lockerer gewesen und etwas verrückter und ein bisschen mehr outgoing, als wir das vielleicht mit unserer Ernsthaftigkeit und unserem Hang zur Perfektion in der Vergangenheit hatten. Aber wie gesagt, und das finde ich ist fantastisch. Durch die agilen Methoden ändert sich das ja auch in unserem Leben von der Produktentwicklung bis hin zum Marketing. Aber eben auch, ich merke es natürlich einfach in den Generationen. Wer jetzt Marketing macht und Anfang der 20er ist, kommt natürlich mit einer ganz anderen Energie und mit einem ganz anderen Hintergrund rein als jemand wie ich oder meine Generation oder selbst die Kollegen in ihren 40ern, die jetzt vielleicht schon 20 Jahre dabei sind. Also da sehe ich das auch, die Änderung. Also das ist, glaube ich, wirklich der Generationenwechsel, durch den wir jetzt gehen. Aber das ist, glaube ich, was das ausmacht. Dann wiederum, ich muss gestehen, ich habe ja seit fast 20 Jahren jetzt kein klassisches Dachmarketing mehr gemacht. Also so gesehen entschuldige ich mich dafür, wenn Leute sich da jetzt irgendwie, wenn die jetzt sagen, oh nee, die hat ja gar nicht recht, das kann schon sein. Also ich komme jetzt tatsächlich mit einer sehr internationalen, globalen Brille daher.
Ist aber auch nicht schlecht, glaube ich. Und wie du auch gerade schon gesagt hast, wir gehen in Richtung Agilität. Ich hatte dazu auch letztens im Podcast tatsächlich auch erst ein Gespräch dazu. Ist auch ganz spannend, gerade im Marketing, muss man sagen. Ich glaube, wir sind jetzt schon relativ am Ende der Folge angekommen. Ich hätte jetzt noch eigentlich so einen spannenden Aspekt, der mich auf jeden Fall noch interessieren würde. Und zwar, wir haben es vorhin schon kurz gesagt, ihr wart ja auch noch ziemlich unbekannt, damals auf dem internationalen Markt und habt es trotzdem geschafft, dass ihr Bekanntheit erlangen konntet und dass ihr auch die Zielgruppen ansprechen konntet, wie du es schon gesagt hattest. Hast du vielleicht irgendwie Tipps für andere Marketer, die jetzt auch überlegen, wir möchten in den internationalen Markt eintreten, was sie da irgendwie beachten sollten, so vielleicht die ersten Steps?
Schwierig. Also ich glaube, in gewisser Weise auch so ein bisschen Zusammenfassung von den Sachen, über die wir gesprochen haben.
Ja.
Sehr offen sein und zuhören und idealerweise den Leuten zuhören, die in dem Markt oder mit dieser Zielgruppe schon Erfahrung gesammelt haben. Idealerweise natürlich der Zielgruppe selbst zuhören. Wir wissen, und manchmal denke ich, das müssen tolle Zeiten gewesen sein. Ich habe sie noch ein bisschen miterlebt, aber damals, als man noch wirklich sich hinsetzen konnte und durch verschiedene Research-Prozesse gehen konnte, bis man eine Zielgruppe identifiziert hat und verstanden hat, was die denkt und wie die fühlt und dann seine Marketing-Elemente dahingehend entwickelt hat, den Luxus haben wir nicht mehr. Aber trotzdem sollte man versuchen, so viel Informationen zu sammeln wie möglich, mit so vielen Leuten zu sprechen, die in dieser Industrie oder diesen Zielgruppen arbeiten und dann einfach machen. Also der zweite Punkt, den wir gesagt haben, sehr offen sein, einfach machen und auch einfach damit rechnen, dass es schief geht und dann schnell korrigieren oder umschwenken oder anpassen. Manchmal sind es ja nur Kleinigkeiten, die man anpassen muss und dann wieder Neues ausprobieren. Ich glaube, jeder im Tech-Bereich oder auch jeder, der in einem Startup für ein paar Jahre gearbeitet hat oder in verschiedenen Startups, wie viele das gemacht haben, werden sagen, es gibt keine Rezeptur. Es ist wirklich
Learning by doing. So ein bisschen.
Learning by doing und best practice. Also wirklich schauen, was hat funktioniert, was hat für andere funktioniert. Heißt auch nicht, dass es für einen selbst funktioniert. Immer so mit der Prise Salz genießen, aber einfach sich anschauen, anwenden, Best Practice anwenden, optimieren und so weiter. Also dieses berühmte Flywheel, von dem wir jetzt immer sprechen, das immer vorantreiben und immer schauen, wie kann ich es verbessern. Und grundsätzlich ist es wirklich ganz, ganz wichtig und ich kann es immer nur wiederholen. Es kommt in meinem Podcast das Thema häufiger hoch, auch wenn ich mit anderen Kollegen spreche. Im Marketing heute ist man im Grunde alles. Also man muss natürlich das Produkt verstehen, man muss eng mit den Leuten in der Produktentwicklung oder Lösungsentwicklung zusammenarbeiten, mit den Entwicklern selbst. Man muss natürlich mit Analysten sprechen, mit Journalisten, das machen wir schon immer. Man muss sehr eng mit dem Vertrieb arbeiten, ne? Verstehen, was sind die Probleme da draußen beim Kunden, wie hilft unsere Lösung, unser Produkt wirklich diesen Pain, dieses Problem zu adressieren. Und auf der anderen Seite natürlich auch bei all diesen Sachen, die wir jetzt besprechen, es kostet Geld, natürlich auch on top der Finanzen zu sein, also die Budgetplanung und wirklich von der Unternehmensstrategie bis runter zur Marketing-Budgetplanung und alle Schritte dazwischen strategisch und taktisch natürlich auch im Auge behalten. Also es ist tatsächlich ein sehr weites Feld, das man versucht, da zusammenzufassen. So gesehen, erste Schritte. War jetzt ein bisschen mehr als erste Schritte, glaube ich.
Aber. Ja, aber fasst, glaube ich, nochmal ganz gut zusammen. Wir hatten ja auch viele Aspekte tatsächlich behandelt. Von dem her war das, glaube ich, eine sehr gute Zusammenfassung. Ja, super spannendes Thema. Man merkt, wir könnten noch viel länger darüber sprechen. Jetzt sind wir tatsächlich auch schon leider am Ende der Folge angekommen. Unsere Zeit ist mal wieder vorbei. Danke, dass du heute hier warst und uns einen Einblick in das Thema internationales Marketing gegeben hast. Ja, liebe Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie in der Folge wieder mit dabei waren. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Tschüss und bis bald.
Das war's schon wieder mit dem B2B Hero Podcast von Marconomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.marconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.